Pop Talk. Der Pop Talk, die Online-Gesprächssendung auf pop-talk.de. Die Spielzeit hat begonnen, der Kulturbetrieb läuft überall auf Hochtouren, auch in der Berliner Volksbühne, wo man sich nach dem Hin und Her um die Abberufung von Intendant Frank Karsdorf und seines inzwischen gescheiterten Nachfolgers Chris Derkon etwas Ruhe und vor allem wieder Konzentration auf die Inhalte wünscht. Für die soll seit März 2018 Klaus Dörr sorgen. Der bekannte Theatermacher und ehemalige künstlerische Direktor des Schauspiels Stuttgart leitet zurzeit die Geschicke der Volksbühne, voraussichtlich noch bis Sommer 2021. Dann soll ihm Regisseur René Polesch als dauerhafter Intendant nachfolgen. Wie es ihm geht an der Volksbühne und wie er diese für Berlin und ganz Deutschland so wichtige Bühne wieder auf die Spur gebracht hat und weiterbringen will, darüber sprechen wir jetzt mit Klaus Dörr, denn er ist hier im Studio. Ganz herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, vielen Dank.
Und er hat uns Musik gebracht von keinem Geringeren als Hans Eisler. Jetzt im Pop-Talk am Mikrofon grüßt Nabil Atassi. Hans Eisler mit 14 Arten den Regen zu beschreiben, Opus 70, und mitgebracht hat das mein Studiogast, und das ist Klaus Dörr, über dessen Besuch ich mich sehr freue. Herr Dörr, als Sie im Sommer 2018 dann die Intendanz übernahmen der Volksbühne, da waren Sie von der Interimslösung Ihrer Person überzeugt. Sind Sie das heute immer noch?
Selbstverständlich, sonst würde ich es nicht machen. Die Ausschreibung für die geschäftsführende Intendanz kam erst Ende 2017 raus. Die Bewerbungsgespräche waren dann schon im Januar 18 und im März 18 gab es die Entscheidung und 16 Tage später gab es dann die Trennung zwischen dem Senat und Herrn Derkon. Und zunächst sollte ich die Volksbühne einfach als kommissarischer Intendant bis zum Sommer leiten. Innerhalb weniger Tage wurden dann ein Jahr und bis zum Sommer. Also das ging gar nicht so schnell in 18, nur bis 19, dann auch wenige Tage oder Wochen später war es dann schon Sommer 20 und seit 1. Februar ist es Sommer 21. Das heißt 3 Jahre und 3 Monate. Und ich bin sicher, dass der Senator den Eindruck hatte, dass ich dazu in der Lage bin, das Theater für doch einen so langen Zeitraum zu leiten. Das ist ja nicht nur das Kommissarische, sondern 3 Jahre, 3 Monate ist viel Lebenszeit auch.
Absolut. Gehen wir mal zurück in der Zeit. Sie waren 2017 dann vorstellig geworden für die Geschäftsführung, damals noch unter Chris Derkon. Das heißt, Sie teilen die Kritik der Kulturszene am Nachfolger von Karsdorf eigentlich nicht, wenn Sie sich bei ihm beworben haben.
Das ist nicht mit einem Satz zu beantworten. Zunächst ist es so, dass die Stelle ja nicht aus dem Theater ausgeschrieben wird, sondern vom Land Berlin. Die Theater des Landes Berlins werden in der Doppelspitze geleitet von einem geschäftsführenden Direktor und einem Intendanten. Und ich persönlich war der Meinung, dass 25 Jahre Intendanz eine schöne Zeit, eine lange Zeit und auch eine sehr erfolgreiche Zeit waren. Und finde, es ist ein normaler Vorgang, dass ein Wechsel erfolgt. Ob die Entscheidung zu dem Zeitpunkt die richtige war, die Person die richtige war und auch die Art und Weise, wie man das dann kommuniziert hat und wie man auch mit Frau Kastorf und seinem Team umgegangen ist, das sind völlig andere Fragen. Es war aus der Entfernung, ich war ja gar nicht in Berlin zu dem Zeitpunkt.
War ja noch in Stuttgart geboren.
Dann in Stuttgart gelebt, da gearbeitet, so einmal im Monat in Berlin, natürlich viel Kontakt mit anderen Theaterleuten, aber aus der Entfernung sah das so aus wie, sie haben ein paar gute Ideen, sie haben auch interessante Künstler und wissen aber nicht, wie ein Theater funktioniert und das hat mich interessiert. Wie kann man sozusagen diesen es war ja ein Transformationsprozess, begleiten mit 20 Jahren Theatererfahrung?
Sie waren damals künstlerischer Direktor am Schauspiel in Stuttgart. War das ein Schritt hierher zurück nach Berlin? Hat Sie das in Stuttgart nicht ausgefüllt? Waren Sie da gelangweilt?
Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Es ist so, dass ich gefragt wurde von Armin Petras, mit dem ich bereits gemeinsam bis 2013 am Maxim-Gorki-Theater war, ob ich mit ihm nach Stuttgart gehe. Das habe ich gemacht, auch gerne gemacht. Und er selbst hat seinen Vertrag nicht mehr verlängert in Stuttgart, sodass im Sommer 18 die Stelle sowieso beendet war. Wir haben alle im Theater nur befristete Verträge und mein Vertrag war beendet zum Sommer 18.
Für Sie war es Zeit für was Neues und dann ging alles ganz schnell.
Der Ursprungsplan war eigentlich mal ein halbes Jahr möglichst nichts zu machen, das heißt mal zu orientieren und die Batterien aufzuladen. Ich bin großer Griechenland-Fan und wollte mal ein halbes Jahr dahin, um die Sprache richtig zu lernen. Ich kann sie nur rudimentär. Ich vermute, ich habe immer mal überlegt, wann der Point of No Return war. Ich nehme an, mit dem Bewerbungsschreiben war es das schon, aber spätestens im Januar war klar, dass alles anders wird und dass an weniger Arbeit nicht zu denken ist.
Keineswegs. Sie wurden dann gleich damit betraut, die Intendanz zu übernehmen der Volksbühne. Damit hatten Sie, nehme ich mal an, nicht gerechnet?
Nein, überhaupt nicht. Also das war bis den Tag davor, das heißt bis zum 12. April gar kein Thema. Es gab einen Anruf, bis zum 11. April einen Anruf des Kulturstaatssekretärs, der Senator würde gerne mit mir sprechen. War ich am nächsten Tag beim Senator. Am Abend des 12. April und am nächsten Morgen wurde das verkündet. Also insofern war überhaupt kein Thema. Es ging eher zunächst darum, erstmal einen geordneten Umzug zu vollziehen, nämlich von Stuttgart nach Berlin im Sommer. Und ich war auch mit Chris Derkorn, mit seiner Programmdirektorin, schon im Gespräch ab Januar über deren Pläne. Habe mich da quasi schon eingemischt. Zwar gar nicht inhaltlich, es war auch gar nicht gewünscht ursprünglich, sondern um das auch auf Zahlen, Organisierbarkeit, auf Vorstellungsbelastbarkeit und sowas zu überprüfen. Relativ zügig gab es dann doch die Frage, ob ich nicht Vorschläge hätte und Tipps. Und das war dann so zwischen Ende Januar und Anfang April und den Rest der Geschichte.
Das war ja gerade schon. Unter anderem eine der Vorwürfe, die man Chris Derkorn gemacht hat, er habe, sage ich mal, vom praktischen Theater nichts verstanden, viele Visionen gehabt, dann wenig geliefert. Er träumte ja von so einem ensemblelosen Theater mit vielen Produktionen, die wechseln. Als er dann wegging und sie das Theater vorfanden in einem schlechten Zustand, rückläufige Besucherzahlen, überhaupt schlechte finanzielle Situation, was haben Sie so als erstes gemacht, um das wieder gerade zu biegen?
Der Vorteil war ein bisschen, dass ich seit Januar ja schon Einsicht hatte in die Bücher, wie man so schön sagt, in die konzeptionelle Planung, aber auch in die finanzielle Situation, in die Vorstellungsplanung. So ein Theater wie die Volksbühne muss ja seinen künstlerischen Etat refinanzieren. Das heißt, die Volksbühne hat einen Soll von wenigstens 2 Millionen Euro im Jahr. Sonst kann die Arbeit gar nicht funktionieren. Die Infrastruktur und das Ensemble werden mitfinanziert, der Rest muss refinanziert werden. Das heißt, ich war schon beteiligt an der Entscheidung, eine Produktion abzusagen, eine Produktion zu verschieben, weil nicht finanzierbar. Das heißt, was ich vorgefunden habe, war kein Ensemble. Also ein fünfköpfiges Ensemble aus einer Regisseurin, einem Schauspieler, einer Schauspielerin, einem Tänzer, einem Musiker und noch einer Schauspielerin. Damit kann man natürlich keinen Betrieb, keinen Vorstellungsbetrieb durchführen. Ich habe mir also zuerst mal angeguckt, was ist das, was wir weitermachen müssen. Und müssen sind Verträge und vertragsähnliche Verabredungen. Also da war da auch eine große Produktion mit der Kompanie Rosas, mit Andres de Kersmaeker, die gerade den Faustpreis bekommen hat, dafür verabredet. Für August 18, es war eine Produktion verabredet, wo primär unser Jugendtheater P14 beteiligt beteiligt war, aber auch ein Jugendorchester, 3 Milliarden Schwestern. Es gab Sachen, die waren verabredet, die waren auch belastbar, aber insgesamt gab es kein Ensemble und auch keinen belastbaren Spielplan. Man kann das aber nicht von heute auf morgen ändern. Was ich gemacht habe, ist mit ganz vielen Kollegen, die ich kannte und kenne, unsere Theaterleiter und Leiterinnen, Regisseure und Regisseurinnen zu sprechen, über Gastspiele, über Neuproduktionen. Und das ging relativ zügig. Dann war es so, dass ich eine Produktion aus Stuttgart mitbringen konnte.
Was ja ungewöhnlich ist, ne?
Ist oft so, dass gerade bei Intendanzwechseln, als wir nach Berlin kamen, ans Maxim-Gorki-Theater 2006, haben wir Produktionen von Armin Petras mitgebracht aus Frankfurt und Hamburg. Und als wir dann nach Stuttgart gingen, haben wir Produktionen von uns mit nach Stuttgart genommen. Das machen viele. Und das finde ich auch extrem sinnvoll. Also dann haben die eine längere Lebensdauer, eine andere Nachhaltigkeit. Und in der Regel hat das Publikum in der anderen Stadt das sowieso nicht gesehen.
Sie haben dann es geschafft, die Auslastung wieder auf ein Niveau zu bringen, dass die Volksbühne weiter existieren konnte. Nun sehe ich, höre ich, Sie können rechnen. War das künstlerische Gestalten, war das neu für Sie? Machen Sie das an der Volksbühne?
Das ist gar nicht neu. Es ist so, dass ich mit Armin Petras, der Intendant war, sowohl 7 Jahre im Gorki-Theater, als auch dann 5 Jahre in Stuttgart in ganz enger Verbindung war. Über Produktionen, über Künstlerinnen, Teams, also vor allem Regisseure und Regisseurinnen, über Schauspieler. Ich war, glaube ich, an allen Vorsprechen beteiligt, die stattfanden, und habe auf dem Weg auch von Armin Petras ganz viel gelernt, also was das Verhältnis zu Schauspielern, Schauspielerinnen angeht. Insofern war mir das gar nicht neu. Es ist so, dass die Mittelfristplanung, das würde heißen, Mittelfrist wäre von jetzt aus betrachtet die Spielzeit 21/22. Ich sowieso schon frühzeitig angefangen hatte, auch schon im Gorki und dann später in Stuttgart. Natürlich immer in enger Abstimmung mit dem Intendanten.
Jetzt läuft es zurzeit sehr gut. Die neue Spielzeit hat begonnen. Es ist eigentlich alles in Ordnung. 2021 soll René Polisch Ihnen nachfolgen. Da müssen Sie dann sozusagen den Platz räumen. Sie hatten jetzt schon angedeutet, das ist für Sie so in Ordnung. Fällt es nicht trotzdem ein bisschen schwer, das dann abzugeben, wenn man alles jetzt wieder in Gang gebracht hat? Dann vertraut man sich doch auch mit so einem Theater.
Nee, ich bin da mit einer ganz anderen Haltung rangegangen. Ich wusste auch ursprünglich gar nicht, ob die Entscheidung, mich als geschäftsführender Direktor zu bewerben, das Richtige ist, ob das wirklich funktioniert, sozusagen in der Konstellation dessen, was Dercon und seine Programmdirektorin vorhatten. Das muss man natürlich auch dann in der Praxis überprüfen. Das ist eine große Ehre und auch ein großer Spaß, das so lange machen zu dürfen. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, wir haben alle befristete Verträge. Das heißt, in der Vergangenheit hatte ich nie einen Vertrag, der länger als 3 Jahre war. Zum Teil auch gewollt. Für Stuttgart war mir 5 Jahre angeboten worden und ich habe das gar nicht wahrgenommen. Der wurde dann irgendwann verlängert. Ich kenne das nicht anders und ich finde das ehrlich gesagt auch richtig. Aus meiner eigenen Berufserfahrung kann ich nur sagen, das ist gut, um wach zu bleiben.
So kommt man viel rum und Sie sind viel rumgekommen in Deutschland, da sprechen wir gleich noch drüber. Vorher noch die Frage, das Thema Volksbühne vielleicht so ein bisschen zum Abschluss zu bringen. Sie, kann man eigentlich gar nicht, das ist ein zu großes Thema.
Ausgeschlossen.
Was würden Sie sich denn gerne wünschen? Also wenn Sie jetzt sagen könnten, mal so einen Wunsch formulieren, wie denn die Volksbühne sich am besten orientieren soll in die Zukunft. Weil ich denke, nach so einer Ära kann man fast sagen, wie unter Frank Castorf, also dass die Volksbühne als Kulturbastion des wilden Berlins immer nah dran. Jetzt wieder zurückzukommen dahin, ist ja eigentlich keine Lösung, sondern es soll ja nach vorne gehen, denke ich. Was wäre da Ihre Vision für?
Also ich bin ja für die gut nächsten 1,5 Jahre noch verantwortlich und das ist auch der Zeitraum, der mich interessiert. Und für mich sind eigentlich schon immer, ich bin ja jetzt seit über 20 Jahren im Theater, sind Theater Orte gesellschaftlicher Auseinandersetzung. Auch das war die Volksbühne, auch immer, beginnend mit der Intendanz von Frank Castorf ab 92. Und ich war da selbst mindestens einmal die Woche in der Zeit, genauso wie im Berliner Ensemble zu der Zeit. Das waren so Kristallisationspunkte. Man traf sich da, man konnte Produktionen angucken. Es gab aber auch damals schon Diskursveranstaltungen. Es war mittlerweile einer der wenigen öffentlichen Orte, wo man sich trifft und sich gemeinsam Kunstwerke betrachtet, wo Stoffe verhandelt werden, die Gesellschaft angehen und wo was mit einem geschieht, auch in dem Augenblick. Es gibt einen schönen Begriff für das Theater von Castorf, Theater des Augenblicks. Was macht es in dem Moment mit mir, mit den Menschen, mit denen ich im Theater bin. Und diese gesellschaftliche Auseinandersetzung, gepaart mit künstlerischer Produktion, würde ich gerne die nächsten anderthalb Jahre in der Volksbühne sehen.
Wir sprechen gleich noch über die aktuelle Spielzeit und über den Werdegang meines Studiogastes, und der hat uns mitgebracht, Hans Eisler, und in den hören wir jetzt gleich wieder rein. Wir sind beim Pop Talk. Wir hören weiterhin Hans Eislers 14 Arten, den Regen zu beschreiben, Opus 70. Und mitgebracht hat das mein Studiogast Klaus Dörr, Intendant der Volksbühne in Berlin. Ich habe Sie gebeten, Musik mitzubringen, und das haben Sie auch netterweise getan. Und Sie haben sich Hans Eisler ausgesucht. Gibt es einen bestimmten Grund für?
Nun, Hans Eisler spielt für mich in erster Linie als Komponist von Bertolt Brecht eine große Rolle. Und auf dem Weg habe ich ihn auch kennengelernt und dann irgendwann angefangen, mir andere Dinge auch anzuhören, um festzustellen, dass das ein wahnsinniges Spektrum von Musik ist. Er ist, wenn ich mich richtig erinnere, Schönberg-Schüler, was man an den 14 Arten den Regen zu beschreiben auch hört. Und im ersten Moment, ich bin ganz sicher, wenn das jemand hört würde, die Musik nicht in Verbindung bringen mit Hans Eisler.
Wie kann ich mir das vorstellen? Also das ist ja auch keine leichte Kost. Wenn Sie dann zu Hause sind, können Sie sich damit entspannen?
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Schafft sofort ein völlig anderes Gefühl. ganz klar.
Brauchen sie wahrscheinlich auch, denn es ist viel zu tun. Und wir sprechen mal über die aktuelle Spielzeit. Jetzt haben wir die Spielzeit 2019-20. 18-19 war ihre erste richtige Spielzeit an der Volksbühne. Vielleicht ist das jetzt hier die, sag ich mal, die erste richtige Dörr-Spielzeit, die sie ganz von Anfang an gestalten konnten. Ist das so oder war das letztes Jahr auch schon so?
Jetzt ist die erste richtige, die, sagen wir auch, ein halbes Jahr zu wenig Vorlauf hatte in der Vorbereitung, was Regieteams, was Schauspieler und Schauspielerinnen angeht, was programmatische Fragen angeht. Die Spielzeit 18-19 war eine Mischung aus bereits Programmierten von der Konpikenbrock, aus Gastspielen, Übernahmen und Eigenproduktionen. Das ist eher ungewöhnlich. Dennoch wurde das Programm ziemlich gut angenommen. Wir hatten eine Auslastung von 80%, 125.000 Zuschauer und konnten auf dem Weg die Volksbühne dann auch wirtschaftlich konsolidieren. Jetzt bin ich wirklich verantwortlich für die künstlerischen Entscheidungen.
Aber daran sieht man ja auch, dass die Volksbühne angenommen wird in Berlin, dass sie wichtig ist für Berlin, dass die Leute dorthin gehen wollen. Jetzt haben sie dieses Jahr unter dem Oberbegriff Geschichtsmaschine das Programm gestellt. Es gibt 13 Premieren, so viel mal zu den Zahlen. An verschiedenen Orten haben sie ja, sie haben ja den grünen Salon, den roten Salon, da läuft Musik, da laufen Diskussionen, Lesungen, also ein sehr, sehr vielfältiges Programm. Wie läuft das jetzt aktuell auf der Volksbühne?
Ja, wie Sie gerade sagten, das ist ein vielgestaltiges Programm. Wir haben ja nicht nur die große Bühne, sondern auch den roten und grünen Salon, den dritten Stock als kleine quasi Studiobühne, etwas zu klein leider, also was die Kapazität angeht, und vor der Tür noch den Pavillon. Das heißt, was die Volksbühne ja auch in der Vergangenheit immer ausgezeichnet hat und was wir auch weiter betreiben, ist die Vielstimmigkeit der Genres, Musik. Also nicht nur Sprechtheater, sondern auch Tanz, Musik, Konzerte spielen eine große Rolle, Diskursveranstaltungen. Wir haben eine Kuratorin für bildende Kunst, eine für Literatur, einen für Musik neben den drei Dramaturgen. Das ist schon, wenn wir Programmrunde haben, ein vielstimmiger Chor.
Was sind so die Höhepunkte für Sie in der aktuellen Spielzeit?
Für mich persönlich, der ich ja mit diesem Leitmotiv Geschichtsmaschine operiere und damit auch angetreten bin, ist die Auseinandersetzung und in dem Fall die künstlerische Auseinandersetzung mit deutscher und europäischer Geschichte entsprechend wichtig. Unlängst hatten wir Premiere mit Germania von Heiner Müller. Das sind zwei Stücke von Heiner Müller, die Regisseurin Claudia Bauer zu einem Abend gemacht hat. Und die Geschichte, die Idee der Geschichtsmaschine ist entstanden. Erstens ist Müller sowieso immer, also Heiner Müller immer Geschichtsmaschine, geschichtsversessen geradezu, mit der Katastrophengeschichte des 20. Jahrhunderts verbunden. Es waren aber auch die ganzen Jahrestage vom 1. September 39, also 19, bis zum 8. Mai 2020. Und da gibt es viele Fragestellungen, die mit virulenten gesellschaftlichen Themen zu tun haben, mit Rassismus, mit Identitätspolitik, mit Genderfragen. Und die versuchen wir sowohl auf der Bühne als auch diskursiv zu erfassen. Aber nicht im Sinne von, wir sind die, die die Antworten wissen, sondern wir wollen Fragen stellen und Diskussionen ermöglichen.
Das haben Sie jetzt betont, nicht in dem Sinne, wir sind die, die die Antworten wissen. Ist das vielleicht so ein bisschen der Unterschied zu Ihren Vorgängern, dass Sie da ein bisschen, sag ich mal, sanfter rangehen, Thematiken zu beantworten? Sind ja, sie fassen ja die großen Themen an, also nun, Gender, Migration,
das sind
Geschichtsverarbeitung.
Eine völlig andere Zeit. Mehr als 25 Jahre, ein völlig anderer Hintergrund. Es ist nicht so, dass ich, wenn ich konkret zu bestimmten Dingen gefragt werde, keine Antwort habe. Wir hatten im Kontext der Unteilbar-Demonstration der Großen in Berlin, gab es ein Interview, wo ich gefragt wurde zu dem Thema, wo ich sagte, wir müssen endlich begreifen, dass Rassismus keine Meinung ist, sondern ein Straftatbestand. Das heißt aber nicht, dass die Künstler Agitation auf der Bühne betreiben, sondern sie widmen sich mit dem Stoff, mit der Vorlage, ob Roman, Drama oder was auch immer, bestimmten Themen und transformieren die künstlerisch. Und das ist sicherlich anders, als das Frank Castorf, René Polisch oder Christoph Marthaler gemacht haben. Auch eine völlig andere Generation. Die Regie-Teams sind zwischen Anfang 30 und Anfang 40.
Die Spielzeit an der Volksbühne läuft auf Hochtouren. Und apropos widmen, wir widmen uns jetzt gleich mal dem Werdegang meines Studiogastes, nämlich Klaus Dörr. Und vorher widmen wir uns nochmal der Musik, nämlich dem Hans Eisler und seinen 14 Arten, den Regen zu beschreiben. Wir sind weiterhin beim Pop-Talk und immer noch bei mir im Studio ist der Intendant der Volksbühne Berlin, Klaus Dörr, und der hatte ein Leben vor der Volksbühne und zwar ein langes berufliches Leben. Sie stammen aus der Pfalz und wenn man so an die Pfalz denkt, dann ist der Weg ins Theater eigentlich erstmal nicht der nächste, der ist eher weit. Wie weit haben Sie es ins Theater gehabt?
Durch meine damalige Lehrerin, mit der ich bis heute befreundet bin, kam ich ins Nationaltheater nach Mannheim. Die hatte wegen ihres damaligen Lebenspartners Kontakte, sodass wir uns Proben anschauen konnten. Und sie hat dann Stücke mit uns gelesen, Schiller, Brecht. Wir waren dann in den Aufführungen, aber auch im Ballett, in Don Carlos, als in der Oper von Verdi. Das ist sozusagen meine erste Theatersozialisation gewesen. Ich wurde dann auch Mitglied der Theatergemeinde. Da fuhr dann einmal im Monat der Bus nach Mannheim ins Nationaltheater und dann auch wieder nach Hause. Das war eine Zeit, wo man zwar hinkam mit öffentlichen Mitteln, aber nicht mehr nach Hause. Das ist unvorstellbar mittlerweile. Also auch, man kommt heute auch aus der Pfalz nach Mannheim ins Nationaltheater, wenn man das selbst möchte. Vor allem schafft man es auch wieder nach Hause. Und das ging dann relativ lange. Das war, mein lieber Gott, ich will es gar nicht sagen, Ende der 70er Jahre. Und ich bin dann eigenständig regelmäßig ins Theater gegangen und habe mich aber nie in eine Relation dazu gesetzt. Und erst durch den Wechsel nach Berlin fing der Gedanke an zu gären, es gibt ja auch ganz viele Berufe neben und hinter der Bühne.
Das heißt, Sie sind nicht fürs Theater nach Berlin gegangen? Damals?
Nein, ich bin der Liebe wegen nach Berlin gegangen.
Das ist ein guter Grund.
Und zwar im doppelten Sinne, sowohl wegen einer Frau als auch wegen der Stadt. Ich war mehrfach in Berlin zu Besuch vorher und fand das, ich musste nach Berlin. Und dann kam die Liebe noch dazu und dann war klar, es muss passieren.
Es ist auch passiert und Sie sind mehr oder weniger geblieben mit einer kurzen Unterbrechung und die war in Stuttgart. Da sind Sie damals mit Herrn Petras mitgegangen nach Stuttgart, der dort Intendant wurde. Wir haben vorhin darüber gesprochen. Sie waren mit ihm zusammen auch schon am Gorki-Theater. Wie hat sich Ihre Arbeit verändert dann damals, als Sie, jetzt habe ich ein paar Stationen übersprungen, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück, Gorki-Theater lange gearbeitet und dort mit die Intendanz gemacht und das gleiche im Prinzip in Stuttgart. War sicherlich aber eine andere Geschichte.
Naja, das war auf jeden Fall eine andere Geschichte, weil wir mit einer gemeinsamen Erfahrung von 13, 14 Jahren mittlerweile, 15 fast, also wir kennen uns seit 2004, also 15 Jahre, da wächst man natürlich ganz anders zusammen, was Arbeitsverabredungen angeht. Man streitet auch wie ein altes Ehepaar, man könnte auch den Text austauschen, jeder weiß schon, was der andere sagt. Und dann war das aber, ich halte Armin Petras für einen, nach wie vor einen der wichtigsten deutschen Theatermacher. Deutschsprachigen Theatermacher. Jeder konnte was der andere nicht kann. Und Sie hat sich auch nie eingemischt in die Tätigkeit des anderen. Wir haben sehr gut kooperiert.
Sie sagen nach wie vor, was sicherlich damit zu tun hat, dass Armin Petras aus Stuttgart wegging, offiziell aus persönlichen Gründen. Man sagt aber, dass er nie wirklich sich angefreundet hat mit der Stadt. Ging Ihnen das genauso? Weil er sagte ja, Stuttgart sei ihm das Fremdeste. Das ist ihm dann ewig nachgetragen worden.
Das wurde ihm Stadt. Ewig nachgetragen. Und
teilen Sie die Auffassung?
Nee, ich teile die gar nicht. Und ich tat mir damit auch nicht schwer. Zum einen war ich offiziell, mein erster Wohnsitz blieb immer in Berlin. Bei so einem Fulltime-Job schafft man es dann natürlich trotzdem nicht mehr als einmal im Monat. Man versucht es dann immer wieder. Natürlich gibt es Weihnachten, Ostern und Ferien und so. Aber dadurch, dass ich aus Süddeutschland, ich sage mal Süddeutschland stamme, die Pfalz ist für mich Süddeutschland.
Von hier aus gesehen in jedem Fall.
Auf jeden Fall war mir das auch viel vertrauter. Und auch der schwäbische Dialekt ist nicht schwierig zu verstehen. Also das habe ich nie geteilt. Und ich glaube, dass das auch im Alltag auch für Petra selbst keine Frage war. Und was es Gehen angeht, es gibt ja immer, wie soll man sagen, Dinge, die einem halten und Dinge, die einem wegziehen. Und seine Familie war ja nie mitgezogen nach Stuttgart. Und das ist natürlich ein ziemlich starker Sog. Mit kleinen Kindern.
Jetzt ist er nach Bremen gegangen und inszeniert dort unter anderem. Ich denke, dass er viel unterwegs ist. Ihre Wege haben sich dann getrennt und jetzt sind Sie sozusagen.
Er ist in Bremen Hausregisseur. Das bedeutet, dass er zwei Inszenierungen macht, aber natürlich auch bei Sitzungen dabei ist und bei der Ensemblebildung. Aber er inszeniert trotzdem noch 2 bis 3 Produktionen außerhalb Bremens. Ich war gerade in Bremen, um mir eine Premiere von ihm anzuschauen. Mhm. Und nach so einer langen Zeit bleibt auch eine Verbindung. Also wir telefonieren auch regelmäßig. Ich würde ihn immer noch gerne auch gewinnen, wenigstens einmal in der Volksbühne zu inszenieren. Da sind wir auch am Sprechen. Die Verbindung bleibt sicherlich. Mit ihm würde ich auch jederzeit perspektivisch wieder arbeiten.
War das denn für Sie ein beruflicher Schnitt, als er ging und Sie dann auch gingen, als Ihr gemeinsamer Weg, der ja lange Jahre angedauert hat, sich dann so auftrennte? War das für Sie auch vielleicht eine Befreiung?
Sicher eine?
Befreiung, so beruflich, dass Sie sich mehr besser ausleben konnten?
Sowas zeichnet sich ja frühzeitig ab. Ich wusste das ja schon anderthalb Jahre vorher, dass er seine Verlängerung zurückzieht. Er hatte sofort, haben wir darüber gesprochen, dass er im Sommer mit der Familie zusammen entscheiden will, ob es weitergeht oder wie es weitergeht in Stuttgart. Ich kann ganz schlecht in Zeiträumen denken, die länger als 3 Jahre sind. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Das hat auch mit den Verträgen zu tun. Nicht, dass ich mir nicht irgendwas vorstellen kann, was in 20 Jahren sein könnte. Aber was berufliche Fragen angeht. Und ich begrüße das Neue.
Noch 1,5 Jahre haben Sie hier in Berlin an der Volksbühne, dann geht es wieder woanders hin. Jetzt haben Sie natürlich gerade gesagt, länger als 3 Jahre denken Sie nicht, aber vielleicht länger als 1,5. Haben Sie schon eine Idee, in welche Richtung es gehen soll, wenn denn die Volksbühnenintendanz dann ihr Ende findet?
Sie sind nicht der Einzige, der das fragt. Es wird immer wieder gefragt. Und die Antwort glaubt niemand, aber ich habe keine. Es ist so, dass ich arbeite jetzt seit über 20 Jahren mit Theaterkünstlern und Künstlerinnen zusammen. Kann mir auch gar nichts anderes vorstellen im Moment. Und es war aber auch so, dass mir immer zum richtigen Zeitpunkt das Richtige begegnet ist. Oder der Richtige im Falle von Armin Petras. Und auch von der Volksbühne jetzt. Persönlich denke gar nicht drüber nach. Erst in dem Moment, wo ich gefragt werde. Ich hoffe, es wird nicht zu häufig sein in den nächsten
Mit Sicherheit Jahren. Bin ich nicht der Letzte, der das fragen wird. Nein. In jedem Fall wünsche ich Ihnen dafür viel Erfolg, was auch immer es sein wird. Es zeugt von einer gewissen Gelassenheit, die Sie inzwischen wahrscheinlich einfach haben durch Ihren beruflichen Werdegang. Ich freue mich sehr, dass Sie hier waren. Klaus Dörr im Pop Talk. Herzlich willkommen und vielen Dank.
Danke Ihnen. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war der Pop-Talk mit dem Intendanten der Berliner Volksbühne, Klaus Dörr, im Studio. Und am Mikrofon war Nabila Tassi und der sagt auf Wiederhören.